Hallo, schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Markus Anhäuser. Ich bin einer von über 100 Riff-Reportern, das heißt, ich bin Journalist, der sich in einer Genossenschaft zusammengeschlossen hat, um zu versuchen, Journalismus mal neu anzugehen. Eigentlich sollte hier vor allem Karl Urban sitzen. Der hatte den Vortrag auch eingereicht. Ich sollte da nur noch ein bisschen ergänzen. Der hat aber seit gestern Corona. Und wenn es ein bisschen improvisiert klingt, dann liegt es einfach daran, ich habe im Prinzip den Vortrag von ihm übernommen und die Zeit war ein bisschen knapp. Aber ich will euch auf der einen Seite Riff-Reporter vorstellen, weil es, glaube ich, eine Art von Journalismus ist, den es so kaum oder überhaupt gar nicht gibt in Deutschland. Und gleichzeitig, weil wir auf einer Podcast-Konferenz sind, auch erklären, wie wir mit Podcasts arbeiten, was wir da machen, was wir so für technische Hürden haben und wie wir versuchen, das weiterzudenken. Kurz zu mir, ich bin Wissenschaftsjournalist seit 2000 etwa, arbeite auch an der TU Dortmund, an einem Lehrstuhl für Wissenschaftsjournalismus. Da habe ich ein Projekt, das nennt sich mediendoktor.de. Und ich bin bei den Riff-Reportern seit 2018. Ich habe selbst zwei, drei Podcasts, einen Goethe-Podcast, wo es nur um die Naturwissenschaft geht. Ich bin Wissenschaftsjournalist. Einen Bibliothekspodcast in Dresden. Ich wohne in Dresden. Und ich produziere den Podcast von einem Dichter, der praktisch seine Gedichte ins Netz stellt, auf die Art und Weise. Karl Urban, der hier gewesen wäre, ist ebenfalls Wissenschaftsjournalist. Der ist eigentlich Geograf, ich bin Biologe. Und er selbst hat schon seit ewigen Zeiten den Astro-Geo-Podcast. Und wir beide sind im Prinzip die Hosts des Riff-Reporter-Podcasts. Deswegen hätten wir dann beide hier gesessen. Nur, weil wir das immer so ein bisschen abtesten wollen. Habt ihr vorher schon mal von Riff-Reporter gehört? Wer hat schon mal? 2, 3, 4. Okay. Gelesen?
Das ist ja aus der Büchereibereich.
Ja, genau, sehr gut, wunderbar. Gebe ich gerne weiter. Gelesen haben dann wahrscheinlich auch nur dann die 2, 3, 4 Leute. Ne? Und ist irgendjemand zahlender Abonnent? Einer, okay. Ah, ist okay. Ist ja, ey, mein Gott, ich habe auch diverse Sachen abonniert, die man. Na klar. Und hat irgendjemand schon mal von dem Riff Reporter Podcast gehört? Irgendwo schon mal mitbekommen? So, 3, 4. Okay. Ansonsten, es gibt auch noch andere Podcasts, die jetzt innerhalb dieses Universums vom Riff Reporter erscheinen. Das ist eben dieser Astro-Geo-Podcast. Hat den schon mal einer gehört? Einer? Okay. Über Geschichte ist so ein Geschichtspodcast mit zwei Hosts. Ja. Und dann Pandemia, der hat bei uns angefangen, der hat sich aber sehr verselbstständigt. Hat von dem jemand schon mal gehört? Der ist eigentlich sehr erfolgreich so im Wissenschaftsbereich. Okay. Warum gibt es die Notwendigkeit, so ein Projekt wie Riff Reporter zu gründen? Ihr wisst ja alle, die Medienbranche ist so im Zusammenbrechen mehr oder weniger. Zeitungen werden zugemacht, Verlage werden immer kleiner, die Stellen werden zusammengestrichen. Jetzt ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist auch dran. Gleichzeitig gibt es die digitalen Monopole, Facebook, wie sie alle heißen, die die Welt mit News fluten und die Leute denken da, werden News publiziert, wissen gar nicht mehr, wo sie sonst eigentlich auch News herbekommen. Und wir haben als Journalisten einfach ein Problem, unser Geschäftsmodell geht kaputt. Unsere Jobs verschwinden, KI macht das Ganze jetzt auch nicht unbedingt besser. Das heißt, seit einigen Jahren entstehen neue Projekte, wo Journalisten sagen, okay, erstens, Journalismus ist wichtig, weil Teil der Demokratie ohne Journalismus ohne Journalismus wird es auch keine Demokratie geben, als Korrektiv. Und deswegen haben sich in den letzten Jahren einige Projekte gegründet, zu denen wir uns auch zählen. Also das sind die Krautreporter, die sehr viele kennen, Korrektiv natürlich, die inzwischen jeder kennt. In der Schweiz gibt es die Republik über Medien. Ich habe auch so einen Dienst wie Steady dazugenommen, weil der es zum Beispiel einzelnen Journalisten ermöglicht, ihre Arbeit zu finanzieren. Das sind alles eben so Dinge, die entstehen, weil wir versuchen, irgendwie von unserer Arbeit zu leben. Und unser Projekt heißt Riff Reporter. Und die Idee ist, dass wir als freie Journalisten für unsere Arbeit bezahlt werden, ohne dass wir jetzt tatsächlich unbedingt von diesen anderen Medien so abhängig sind. Normalerweise arbeiten wir für andere Medien. Im Prinzip arbeiten wir hier für ein eigenes Medium. Gleichzeitig sind wir als freie Journalisten oft Einzelkämpfer. Und hier in so einem Projekt arbeiten wir alle zusammen. Wir treffen uns auf Slack oder in irgendwelchen Zoom-Konferenzen. Und die Idee ist tatsächlich nicht, dass es unser einziges Projekt ist als freie Journalisten, sondern dass es ein Teil unserer Finanzierung ist, wie wir unseren Job machen und finanzieren können. Das heißt, bitte? Standbein. Genau, ein Standbein. Und ich erkläre es gleich so ein bisschen, wie das dann aussieht. Gegründet 2017 von 5 freien Journalisten. Inzwischen sind wir über 100 Journalisten, die überall auf der Welt sitzen. Das heißt, wir haben auch so eine ganze Sektion mit Auslandskorrespondenten, die auf allen Kontinenten sitzen, was auch ein Teil der Schwierigkeit manchmal ist. Wir haben nur freiberufliche Journalisten, die dann aber in diesem Projekt Griff Reporter, das eine Genossenschaft ist, also so ein Zwischending zwischen Verein und Firma, so irgendwie. Das heißt, wir sind alle stimmberechtigte Mitglieder dieser Genossenschaft. Das heißt, wir stimmen viel ab und müssen uns aber auch um alles selber kümmern. Und mit diesem Projekt Griff Reporter haben wir dann verschiedene Wege, wie wir Geld verdienen können. Da komme ich gleich zu. Wir haben ein eigenprogrammiertes CMS, mit dem wir ganz individuell tatsächlich auf unsere Bedürfnisse eingehen können. Dazu zählt zum Beispiel, gerade am Anfang hatten wir alle so Ideen, was wir so machen können. Und dann brauchte es verschiedenste Bezahlschranken, die dann der Programmierer tatsächlich auch realisiert hat. Wie verdienen wir unser Geld? Das ist zum einen ganz klassisch, weil wir haben eine ganz normale Magazinseite, riffreporter.de, auf der unsere Geschichten erscheinen. Das kann man abonnieren. Da sind wir im Moment gerade, falls jemand interessiert ist, wir haben gerade ein sehr günstiges Angebot. Da will ich mal kurz darauf verweisen. Dann gibt es tatsächlich sowas wie einen Einzelverkauf. Also man kann auch einzelne Artikel kaufen, was von Lesern, Leserinnen immer mal wieder zu hören ist. Das würden sie gerne machen. Aber irgendwie in der Branche setzt sich das nicht wirklich durch. Bei uns kann man das machen. Gleichzeitig verkaufen wir auch einzelne Artikel an andere Medien natürlich. Wir haben eine eigene Plattform dafür, der Marketplace, wo wir mit verschiedenen, da können andere Medien drauf zugreifen und die Artikel abgreifen dann. Und da gibt es dann Verträge mit denen und das wird dann sofort abgerechnet. Dann eben Lizenzierungen zum Beispiel an Bibliotheken, also da erscheinen wir bundesweit auch bei vielen Bibliotheken, da kann man uns dann tatsächlich umsonst oder zum Obolus des Bibliotheksbeitrags lesen. Dann gibt es einige Kollegen, die eben nicht nur schreiben, sondern eben auch Vorträge halten, Workshops geben, all diese Dinge, also Live-Veranstaltungen gibt es eine Person bei uns, die sich nur darum kümmert. Und am Ende versuchen wir natürlich auch zum Beispiel über Stipendien oder über Stiftungen Geld zu akquirieren. Aktuell haben wir zum Beispiel ein großes Nord- und Ostsee-Projekt, wo ganz viele Artikel zu erscheinen. Da gibt es eine Umweltstiftung, die das finanziert. Wichtig ist, die ganzen Gelder kommen zu einem überwiegenden Teil uns direkt zugute. Also wir haben keinen Verlag im Hintergrund oder so, sondern wir organisieren uns selber. Wir haben keine Redaktion irgendwo sitzen, sondern jeder sitzt bei sich zu Hause in der Regel irgendwo auf der Welt und wir treffen uns schon mal zu einem Zoom-Call. Und es gibt zwar einen Vorstand und es gibt einen Aufsichtsrat und da gibt es so ein paar Sachen, die man als Stiftung machen muss. Wir haben dann einmal im Jahr so eine Generalversammlung, da werden auch Dinge nochmal verabschiedet. Aber im Kern organisieren wir uns selber. Das heißt, wir haben zum Beispiel Recherchekollektive, wo Umweltjournalisten sich zusammentreffen und überlegen, welche Themen wollen wir machen. Oder wir haben ein Medizinkollektiv, da geht es vor allem im Moment um Long-Covid und solche Dinge. Wir haben während Corona ziemlich viel publiziert, weil wir einige tolle Medizinjournalisten haben. Ja, und unsere Magazinseite ist, was uns unterscheidet von vielen anderen, bei uns gibt es eigentlich fast keine News. Wir haben vor allem hintergründigere Sachen. Also wir sind, wenn ihr euch aktuell informieren wollt, ist bei uns schwierig. Da geht ihr besser zu Spiegel oder zur SZ oder wo auch immer. Trotzdem versuchen wir schon, aktuelle Sachen aufzugreifen, weil wir da auch dann nicht dran vorbeikommen, weil Leute es am Ende dann doch irgendwie auch erwarten. Wir versuchen dann möglichst noch einen anderen Dreh reinzukriegen, einfach weil wir dann auf die Erfahrung der einzelnen Leute zurückgreifen. Die Themen hängen im Prinzip davon ab, wer letztendlich in diesem Projekt arbeitet. Das heißt, wir haben viele Umweltjournalisten, wir haben Lebenswissenschaften, viel Medizin, wir haben Technik, wir haben dann die ganzen Auslandskollegen und Wir haben zum Beispiel keinen Politikbereich oder so. Wir haben einen Gesellschaftsbereich, wo auch viel Kultur drin ist. Die Themenvielfalt hängt schlicht davon ab, wer welche Sachen vorschlägt oder einfach macht. Und wir haben keine Chefredaktion oder so. Wir haben keinen Leitenden oder so, sondern wir finden uns alle immer selber zusammen. Entscheidend finde ich jetzt, Hauptargument, uns zu abonnieren, ist zum Beispiel, dass wir keine Tracker und keine Werbung haben. Das ist uns ziemlich wichtig. Da haben wir auch der Programmierer, der immer möglichst darauf achtet, wenn wir irgendein Tool nutzen wollen. Ja, aber wie viele Daten greifen die ab oder so? Wir nutzen dann zur Not eben das Tool nicht. Also wir haben zum Beispiel für Karten und für Grafiken nutzen wir Data Wrapper. Und da war es anfangs auch so, ja, der wollte erstmal wissen, okay, ihr könnt die Karten als JPEG nutzen oder so, aber nicht einbinden, weil ich weiß noch nicht, was die für Daten abgreifen. Da sind wir jetzt gerade wieder dran. Können wir das eigentlich nehmen oder nicht? Und ansonsten, also wir haben uns inzwischen einigermaßen etabliert, wir kämpfen immer noch. In Bibliotheken findet ihr uns. Ihr findet uns auch bei Kooperationspartnern, GMX oder Web.de zum Beispiel findet ihr, oder auch auf Spektrum findet ihr Sachen von uns. Manchmal findet ihr auch Artikel, die ihr vielleicht bei uns gelesen habt, weil die RiffReporter-Plattform an sich für die Kollegen auch eine Möglichkeit ist, Sachen zwei zu verwerten. Das hängt ein bisschen auch von den Medien ab, welche Politik die fahren, aber für uns ist es auch wichtig, dass wir sagen, okay, hier kann sich jeder mit seiner Arbeit präsentieren. Wir haben zum Glück ein paar Preise gewonnen, die dann immer ganz gut sind für die Werbung. Wir haben Geld schon eingenommen und verdient, aber es könnte natürlich könnte auch noch ein bisschen mehr sein. Okay. Und dann haben wir den RiffReporter Podcast jetzt seit einem Jahr. Der Podcast, die Idee ist entstanden. Wir haben gesagt, okay, diese Plattform RiffReporter ist erstmal eine Plattform für Kollegen, die schreiben. Erstmal für freie Journalisten, dann aber für Leute, die schreiben. Da sind aber auch viele Radio- und Audio-Leute dabei gewesen. Viele vom Deutschlandfunk oder vom WDR, von den Öffentlich-Rechtlichen. Wissenschaftsjournalisten viele und so. Und da gab es von Anfang an die Idee, lass uns doch einen Podcast machen, wie man das halt so macht. Ne? Und es gab dann so ein erstes Treffen. Und dann hat sich das aber schnell wieder verlaufen. Es hängt halt sehr viel davon ab, dass Leute das in die Hand nehmen und dann machen. Und da war dann irgendwie hatte gerade keiner Zeit und irgendwie ging es nicht richtig los. Dann 2023, also ein paar Jahre später, habe ich dann mit Karl Urban gesagt, okay, lass uns das Thema nochmal angehen. Und wir haben dann einfach angefangen. Ich hatte spontan einen Kollegen, wo ich sagte, okay, das ist alles so spannend recherchiert, das könnte man auch irgendwie zu einem Podcast machen. Und damit hat man einfach so einen Anfangspunkt. Da ging es eben zum Beispiel um das Thema Long-Covid. Naja, und dann, wir haben anfangs überlegt, welches Format können wir machen. Und wir haben jetzt folgende Sachen, die wir irgendwie lösen müssen. Wir verdienen da erstmal kein Geld mit. Müssen wir irgendwas machen, was nicht so aufwendig ist wie ein Radio-Feature zum Beispiel. Also machen wir das, was alle machen. Wir machen ein Gespräch, in dem wir zu einem Thema, wo sich jemand auskennt. Das heißt, er braucht auch selber gar nicht so viel Vorbereitung machen. Und nutzen es aber gleichzeitig noch, um den Lesern oder den Hörern so ein bisschen einfach auch die Leute vorzustellen, die hinter dem Projekt stehen. Also was sind das eigentlich für Journalisten oder für Journalistinnen? Wie arbeiten die zum Beispiel? Also wir haben immer einen Teil, da geht es inhaltlich um ein Thema. Und dann wollen wir aber immer auch ein bisschen erklären, wie die so arbeiten. Dass dann in der Regel ein Podcast, der eine halbe Stunde dauert, manchmal auch eine Stunde, je nachdem. Und die Journalistin erzählt von der Arbeit. Außerdem bringen wir noch ein paar Podcast-Tipps. Also ab und zu stellen wir auch andere Podcasts vor, die irgendwie in diesem ganzen Independent-Bereich gespielt werden. Und weisen natürlich auch immer wieder darauf hin, dass wir irgendwie zu abonnieren sind und kommt dann zu der Frage, okay, verstehen die jetzt mit abonnieren und abonnieren? Also den Podcast abonniert man, das ist natürlich umsonst, aber die Riffreporter-Seite, dieses Magazin, die Artikel, um die zu lesen, abonniert man, da zahlt man dann wieder Geld. Also so Kleinigkeiten sind dann manchmal Dinge, die man irgendwie klären muss. Ich habe mal ein paar Hörbeispiele mitgebracht. Das erste ist eine Kollegin, die über Biber recherchiert hat und wie die uns im Umweltschutz und in der Fluss, wie heißt es, in der Ökologie helfen können.
Ungefähr 50 Meter rechts und links ist kein Wald mehr da. Den hat diese eine Biberfamilie auf einer Strecke von etwa 4 Hektar komplett gefällt. Und da ist jetzt eine Sumpflandschaft in einem Nutzwald. Und nach der Sumpflandschaft rechts und links geht der Nutzwald wieder weiter. Also es existieren 2 völlig unterschiedliche Systeme. Und dort in dieser Sumpflandschaft explodiert jetzt gerade die Artenvielfalt auf spektakuläre Art und Weise.
Wir sind damals
eine Kollegin, die in der Ukraine als Kriegsreporterin arbeitet, die
versucht, unser Auto zu treffen. Wir waren gerade sehr, sehr nah an der Front, haben Menschen evakuiert und da hat man versucht, unser Auto zu treffen und da gibt's tatsächlich auch Videoaufnahmen davon und wir haben uns das im Nachhinein nochmal angeschaut. In diesem Moment nimmt man das gar nicht so wahr, wie krass das tatsächlich ist. Und dann sieht man einfach, wie 10 Meter vor einem meiner Kollegen so eine Granate runtergeht und das ist einfach so ein Riesenwunder gewesen, irgendwie, dass keiner verletzt wurde. Und danach war das dann tatsächlich so, dass wir gemerkt haben, wie persönlich das alles sein kann. Also da muss jemand gesessen haben, der uns entweder über eine Drohne oder über irgendwas anderes, der gesehen hat, da ist jemand und der auch gesehen hat, das sind Zivilisten, das sind keine Soldaten. Und da schießen wir jetzt drauf. Und da, das war so ein Knackpunkt für mich, wo ich irgendwie gemerkt habe, ja, es ist irgendwie ja doch, also ich kann hier sterben. Also so präsent war das bis dato nie. Und seither bin ich schon noch vorsichtiger geworden.
Und am Schluss noch ein Beispiel. Wir haben ja keinen Formatzwang oder wir sind ja völlig frei in dem, was wir machen. Und die Kollegin, der ist nach dem Interview noch was eingefallen und hat dann einfach die Zusatzinfos nochmal aufs Handy gesprochen und mir geschickt. Und wir haben es dann irgendwie in den Beitrag eingebaut, nur um zu zeigen, wie frei wir da sind. Das ist eine Kollegin, die in Lateinamerika arbeitet und in der Folge geht es um Milei, den argentinischen Präsidenten.
Gibt, ob er sich dessen bewusst ist eigentlich, in welche Richtung er dann da auch ein bisschen abgleitet.
An der Stelle muss ich das Interview kurz unterbrechen, wie das manchmal so ist. Nach dem Interview fiel Sandra noch ein wichtiger Punkt zu Milei und seinem Verhältnis zum Rechtsextremismus ein. Sie hat die Ergänzung einfach kurz auf ihr Handy gesprochen und mir geschickt.
Noch ein Punkt, der in dem Zusammenhang wichtig ist. Milei ist zwar ultraliberal, aber de facto hat er eine Allianz mit rechtsextremen Kreisen.
Okay, das so als Beispiele. Die Herausforderung bei dem Ganzen ist, also wir haben 100 Leute, die überall auf der Welt sitzen. Da sind Leute dabei, die sind erfahrene Radioleute, die haben Equipment, die wissen, wie man sich am Mikrofon verhält. Aber wir haben auch ganz viele Leute, die keine Technik haben, die noch nie vor dem Mikro gesprochen haben. Und trotzdem wollen wir allen irgendwie die Möglichkeit geben, dass sie sich vorstellen können. Und wir machen das, indem wir... Moment, ach so, genau. Und wir machen das im Prinzip Karl bei sich zu Hause, ich bei mir zu Hause. Wir haben ganz basale Technik, also... Wir nutzen den Podlove Publisher für die Website, für die eigene Podcast-Seite. Der wird dann bei uns im CMS eingebettet. Wir nutzen für die Verbindung, für die Remote-Verbindung Studio Link. Und Karl zum Beispiel arbeitet mit Ultraschall und Auphonic. Ich selber nutze Hindenburg und da dann lieber Plugins. Also ich nutze Auphonic eigentlich gar nicht nachher fürs Bearbeiten. Und wir haben kein Studio oder sowas. Trotzdem versuchen wir, ihr habt es hoffentlich gehört, es klingt einigermaßen brauchbar, da kann man, die Sachen kann man sich ganz gut anhören. Nee, das ist nur ein Symbolbild, aber Karl hat mir gestern erzählt, er hatte letztens Kollegin, die haben unter so einer Wäscheleine gehangen. Die hatten Wäsche aufgehängt und haben sich dazwischen gesetzt. Das waren Radioleute, die sagten, okay, hier klingt es am besten und dann haben die da mit 2 Leuten unter der Wäscheleine gesessen. Und auch die Kollegin, die Sandra Weiß in über Argentinien, sie hat einen begehbaren Kleiderschrank, ist da reingegangen, weil es da am besten klang. Nachher die Sache mit dem Handy hat sie einfach so aufgenommen. Aber in der Regel ist es so, die Leute haben entweder, in der Regel haben sie einen Laptop mit einem schlechten Mikro. Und wir sind froh, wenn sie dann wegen mir die alten Apple-Headsets haben, weil da klingt das Mikro noch gut. Viele haben auch nur das Handy. Da gibt es ja auch Möglichkeiten, dann übers Handy aufzunehmen. Das geht auch einigermaßen. Ich habe letzte Woche mit dem Kollegen aufgenommen, der macht schon mal Radio-Interviews mit so einem Reporter-Mikro, hat aber hat jetzt kein USB-Teil, um das irgendwie zu verbinden mit dem Laptop. Also wir haben über Studio Link aufgenommen und die Aufnahme gemacht. Er hat gleichzeitig mit seinem Radio-Reporter-Mikro und einem kleinen Rekorder hinten dran die Sache aufgenommen und hat mir dann die Datei geschickt. Und die ist wirklich gut dann. Die ist zwar ein bisschen, weil es ein Reporter-Mikro sind, oft dynamische Mikros, die sind dann relativ leise, aber das rauscht doch wie Sau. Aber Rauschen ist ja heute kein Problem mehr. Und also ihr seht so ein bisschen, jedes Mal, wir wissen nie, was auf uns zukommt. Und wir haben auch schon Interviews mal nochmal aufgenommen, weil die Bedingungen so schlecht waren. Also gerade der Fall hier Ukraine, da waren die Bedingungen, das klang so furchtbar, wo wir gesagt haben, ey, das kannst du keinen zumuten. So schön das Interview war. Sie hat dann mit einem Abstand von 4 Wochen das nochmal aufgenommen. Und ja, also das sind so die Sachen, die wir irgendwie, mit denen wir regelmäßig zu kämpfen haben. Also wir bringen so 1 bis 2 Folgen pro Monat raus und jeweils im Wechsel. Und wir sprechen uns jetzt auch gar nicht so sehr ab. Jeder sucht sich Leute zu Themen, die er spannend findet oder wo wir finden, das sollte man mal eine Folge machen. Haben jetzt in dieser Woche aber bekannt gegeben, dass wir das ausbauen wollen mit dem Podcast, weil er sich gut entwickelt. Und wollen jetzt tatsächlich in Richtung gehen, wie gesagt, zusätzlich würden wir gerne Audioreportagen präsentieren. Viele Leute kommen aus dem Radiobereich und haben aber keine Möglichkeit, außerhalb vom Öffentlich-Rechtlichen tatsächlich klassische Radioreportagen irgendwo zu veröffentlichen. Und da wir den Feed haben und bei uns kommt es nicht darauf an, dass das eine Serie ist, sondern es kann ein monothematisches Ding sein, es kann eine Folge sein, also ganz klassisch wie im Radio, zu einem Thema ein Feature oder eine Radioreportage zu machen, ist die Idee, möglicherweise als Zweitverwertung oder, was wahrscheinlich auch möglich sein muss, dass die Leute ihre Atmos nehmen, ihre Aufnahmen nehmen und da selber einen Beitrag zu bauen. Also einige Kollegen haben sich jetzt auch gemeldet, boah, ich habe noch so viel Material zu dem Thema, ich würde da gerne mal was bauen und das kann man dann da veröffentlichen. Vorteil ist jetzt, es gibt sonst nirgendwo eine Möglichkeit, das nochmal irgendwo zu veröffentlichen, weil mit einer Einzelfolge kannst du keinen Podcast aufmachen. Es gibt aber auch kaum Formate, wo du so Einzelsendungen, Einzelfolgen irgendwo veröffentlichen kannst. Das heißt, für uns, für unsere Kolleginnen und Kollegen, sie haben jetzt die Möglichkeit, als Radioreporter auch zu sagen, okay, ich will zu einem Stiftungsprojekt, wegen mir dann auch eine Serie oder so, aber ich will da ein Feature machen, was ich vielleicht nicht beim Öffentlich-Rechtlichen unterbekomme, sondern das kann dann bei uns veröffentlicht werden. Es ist auch eine Möglichkeit, Kollegen mal ein bisschen in die Podcast-Welt runterzuholen oder nicht runterzuholen, sondern so rüberzuziehen. Von denen arbeiten manche 20, 30 Jahre für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und die haben ihre Mechanismen, ihre Wege, wie so Dinger laufen. Und in der Podcast-Welt ist halt alles viel einfacher und simpler. Und da müssen die auch erstmal mit zurechtkommen, dass sie plötzlich alles auch selber machen können. Normalerweise bei öffentlich-rechtlichen Sachen so, du schreibst ein Skript und gibst das dann ab und dann bauen die im Radio den Beitrag da draus. Und hier können sie alles selber machen. Ist eine Herausforderung, aber naja, man lernt dazu. Ne? Also wir wollen mal sehen, wie das läuft. Das Feedback war erstmal gut, weil es das einfach in der Form noch nicht gibt. Und wollen jetzt einfach mal sehen, wie es anläuft. Der erste Kollege sagte schon, ja, vielleicht im Dezember könnte ich einen Beitrag bringen. Und also es wird jetzt erst so tröpfchenweise wahrscheinlich kommen. Und dann muss man sehen, wie man die Sachen präsentieren, wie man die Sachen einbaut. Eine andere Möglichkeit ist noch zu sagen, okay, damit versuchen wir dann auch Kooperationen mit anderen Medien aufzubauen. Das muss man dann erstmal noch sehen. Was uns natürlich interessieren würde, was ihr vielleicht noch gerne hören würdet. Also wir haben jetzt 2 Formate Gespräche. Gibt's für euch irgendwie eine Sache?
Also ich habe in letzter Zeit festgestellt, dass ich immer schwieriger längere Texte überhaupt noch lesen kann. Weil mir die Aufmerksamkeitsspanne immer mehr fehlt. Ich lese extrem viele ganz kurze Texte und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, dem so geht. Ich habe sehr viele Abonnements für Zeitschriften wie Zeit, Spiegel, Süddeutsche Zeitung und so weiter. Und auch dort lese ich die Artikel gar nicht mehr, sondern nutze eigentlich hauptsächlich die Möglichkeit, mir die Artikel anzuhören. Auch wenn das ein Computer spricht, das macht mir eigentlich gar nichts aus. Das ist oft sehr gut gemacht. Die Verlage wollen auch oft Rückmeldungen haben. Wie ist das? Wie kommt das bei dir an? Es war eine Zeit lang war es eine absolute Katastrophe, als da so gesprochen wurde. Genau. Also furchtbar. Aber das hat sich absolut super verbessert. Ich kann es manchmal gar nicht entscheiden, hat es jetzt ein Mensch oder hat es ein Computer gesprochen. Und mir hilft sehr, ich höre viel mehr, ich habe viel mehr Hörzeit als Lesezeit. Und in der Hörzeit kann ich auch viel längere Sachen mir dann anhören. Jetzt hast du ja drüber gesprochen, den Riff Reporter Podcast, den habe ich abonniert. Mhm. Das war irgendwo mal auf so einer Büchereiseite, ich bin im Büchereibereich viel unterwegs, ist da mal drauf hingewiesen worden. Ja. Aber da kommt natürlich halt bei euch kein Geld rein von so Leuten
wie mir. Nee, mit dem Podcast gibt es momentan, der läuft momentan bei uns als Marketing mehr oder weniger.
Genau.
Die beiden Haus kriegen so ein bisschen Aufwandsentschädigung. Und dann haben wir innerhalb des Systems haben wir so ein eigenes Finanzierungsding, wo Gelder, die reinkommen, an alle verteilt werden. Und das nennt sich bei uns Muschelgeldsystem. Da war dann auch wieder der Programmierer dran beteiligt, das heißt, wenn wir eine Redigatur machen, dann wird das irgendwo eingetragen und dann werden wir an dem Gesamtkuchen beteiligt. Und ähnlich ist das hier, wenn wir mit zwei Leuten so eine Folge machen, laufen wir beide als Autoren und dafür gibt es dann auch diese Muschelpunkte. Das heißt, da kriegen wir zum Beispiel auch Geld her.
Und für mich sieht es als Endverbraucher dann halt einfach so aus, ich gehe auf irgendeine Webseite, da sind dann interessante Sachen dabei, wie bei Die Zeit. Mhm. Und da kann ich mir, glaube ich, auch auswählen, was kann ich mal anhören. Und dann gehe ich auf diese Seite hin und höre mir dann halt ein Ding nach dem nächsten an, bis ich keine Lust mehr habe. Mhm. Und das fand ich einen sehr, sehr guten Service. Und vielleicht magst du es mit den anderen mal besprechen. Für mich ist das viel mehr am Abonnementmodell dran. Mhm. Weil eine Webseite bin ich jetzt schon gewohnt zu abonnieren. Ja. Ich habe Die Zeit abonniert, ich muss mich dort anmelden, im Spiegel abonniert, muss mich dort anmelden und dann kann ich halt die Dienste nutzen, die es halt für die angemeldeten Leute gibt.
Wir haben anfangs auch darüber nachgedacht, dass wir die Sachen selber einlesen, von den Leuten, bei denen es irgendwie gut klingt, aber allmählich macht es keinen Sinn mehr, weil die KI-Stimmen so gut werden. Also ist sicherlich ein Punkt, den wir auch gerade dann für Abonnenten dann nochmal vielleicht auch selber herausstellen können und machen können, sicher. Super, ja.
Es ist ganz schön, dass man manchmal Artikel hören kann. Ich bin noch dafür zu lesen eigentlich, aber es wäre auch meine Frage gewesen, die Republik macht das ja, dass sie ihren Podcast hat und ab und zu veröffentlichen die gelesene Beiträge und ich glaube, für die ist das auch es kostet nichts, also reines Marketinginstrument.
Ja.
Ich könnte mir vorstellen, dass das gut funktioniert. Das wäre mein Vorschlag so gewesen, um da mehr Leute ranzuziehen, weil ihr könnt ja das so ein bisschen, ihr könntet natürlich mit Steady zum Beispiel kooperieren, dass ihr die Sachen da hinter die Paywall legt.
Da wir ein eigenes Paywall-System haben, dürfte das wahrscheinlich ein technisches Problem sein. Aber
wie auch immer. Also da kann man ja mit kleinen Beträgen irgendwie auch schon, ich meine, ihr seid auch nicht teuer, aber...
Danke für den Hinweis. Danke für den Hinweis.
genau. Aber ich stimme mit dem zu. Mittlerweile, also beim Atlantic habe ich das vor ein paar Tagen gesehen. Mhm. Die haben super KI-Leser, also die haben sowohl richtige Leser als auch künstliche. Tadellos, wenn du so einen langen Artikel hast und denkst, den höre ich mir jetzt mal parallel, vielleicht noch während ich lese oder so. Das ist schon nett, aber der kommt ja als Podcast, den siehst du nur auf der Webseite eben so. Ja. Das ist dann eben auch eine andere Art von Einbindung.
Ja. Und da stinken, müssen wir dann gegen anstinken als kleine Klitsche, aber da sind immer dann die Punkte. Die Leute, es geht mir ja genauso, ich will bestimmte Dinge haben, einfach weil man es gewohnt ist. Und sobald du dann aber selber in so einem System drinsteckst und du denkst, aber wie machen wir das jetzt? Und wie aufwendig ist denn das jetzt oder so? Also wir mussten auch abschätzen, Karl und ich, wie können wir die Sachen so in unsere normale Arbeit, die wir sonst noch haben, mit einem Tüten, dass es irgendwie passt oder so, dass man sich auch nie ausgebeutet vorkommt.
Aber ich finde es eine ganz schöne Idee, dass ihr tatsächlich Radio-Features mit reinnehmen wollt. Das ist eine wirkliche Erweiterung dessen, dass immer nur zwei Leute reden. Das finde ich ganz, ganz schön.
Also wir haben die Leute dafür. Jetzt ist halt die Frage, wie viel Bock haben die Leute auch, die Sachen zu machen und am Anfang eben nicht unendliches Geld dafür zu kriegen. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit dabei. Wir sind alle Journalisten und haben alle so die Projekte, die wir einfach mal machen will, ohne dass man aufs Geld guckt. Und da haben wir so ein bisschen die Hoffnung, dass das vielleicht... Und sobald es dann in den Stiftungsbereich geht oder Stipendienbereich, können natürlich die Leute jetzt eben auch sagen, okay, dann könnten wir ja auch sowas mal machen. Das war bisher bei uns jetzt zum Beispiel nicht möglich.
Stiftung ist, wer es finanziert, ja?
Genau.
Ah, okay. Weil eigentlich seid ihr eine Genossenschaft, aber
genau. Manchmal kommt Stiftung. Genau, ein Teil des Geldes kommt doch über Stiftungen rein, weil wir von denen irgendwie Projekte... Also wie gesagt, zum Beispiel dieses Nordsee-Ostsee-Projekt ist eine Stiftung, eine Umweltstiftung, die dann sagt, wir unterstützen Journalismus, ihr müsstet aber dann zu dem Thema irgendwie was machen oder so. Und da gibt es immer mehr, aber naja, ist gerade, glaube ich, wieder weniger am Werden.
Also ich finde das Thema Podcast oder irgendwie so Ähnliches, also ich höre etwas, halt für mich auch deshalb interessant, weil die Leute nicht in dieses blöde Format eingepresst sind, 1:30 oder ich weiß nicht, wie diese Formate funktionieren, immer dieses gehetzt, ja, schnell zur roten Ampel und dann kommt der nächste Beitrag. Ja. Und die... Das gibt manchmal so ein Gefühl von Ruhe, dass die mal auch Zeit haben, was zu erzählen. Ja. Die so auch in der Zeit, hat jetzt mal die Sabine Rückert letztens gesagt, die aktuellen Sachen, das interessieren unsere Leser nicht. Was ist heute passiert? Ja. Wer ist explodiert? Ja. Sondern die wollen eher Hintergründe haben. Und das ist halt die Chance im Podcast, dass ich halt auch die Zeit habe, ich darf da mal 30 Minuten drüber sprechen und nicht 2 Minuten 30.
Interessant ist, eine Kollegin, mit der ich letztens eine Folge gemacht habe, die sonst für den NDR arbeitet, als Freie, und sagte so, oh, ich hatte so total die Manschetten, weil beim NDR, das wird alles so vorbereitet, das ist ein Wahnsinn. Und wir verbinden uns über StudioLink, das erkläre ich ja kurz, und dann stelle ich ihr die Fragen und fertig. Ja? Und dann, das war's dann. Das ist eine komplett andere Welt, gerade wenn man im öffentlich-rechtlichen Bereich arbeitet.
Du hast die Frage da stehen, was wir über genossenschaftlichen Journalismus denken.
Da sollten wir gleich auch mal noch zu kommen. Ja,
genau. Also ich finde es gut, wie gesagt, ich komme ja mache auch Podcast, aber komme eigentlich aus dem Fotojournalismus und da haben wir genau das gleiche Thema, dass da die Agentur bzw. eine Genossenschaft gegründet hat, weil der Journalismus muss sich neu erfinden.
Ja.
Es wird nicht einfacher, gleichwohl ist er, finde ich, jetzt wichtiger, der unabhängige Journalismus, wichtiger denn je, und zwar der authentische und nicht der, der irgendwie KKR-Interessen und Co. vertritt.
Ja.
Und was ich mir wünschen würde, ist, dass wir noch viel enger zusammenarbeiten. Ne? Mhm. Also du hast jetzt ja eben so ein paar genannt, Korrektiv. Und hier in Berlin hat das Publix, ich weiß nicht, ob du das kennst.
Vom Namen kenne ich.
Vor ein paar Wochen offiziell aufgemacht, das war sein Ort, wo Reporter ohne Grenzen, Korrektiv, Klimareporter, Live Foundation und alle zusammensitzen und durch die Nähe vielleicht sich auch Synergien ergeben, die sich schon ergeben, aber so, und ne, du hast ja gesagt, ihr macht einige Sachen nicht, aber es wäre schön, wenn wir dahin kämen, dass wir den Kuchen, der da ist, an Menschen, die sowas bereit sind zu unterstützen, ohne gegeneinander zu kämpfen, sagen, ihr habt da und da eure Expertise, ihr macht das, wir machen das. Ja. Denn 100 Leute ist toll, großes Team, aber damit kannst du nicht das ganze Land abdecken. Und ich war jetzt gerade letzten Montag bei der Woche der Pressefreiheit in Hamburg bei einem Senatsempfang. Da hat mal eine Kollegin ganz aus deiner Nähe, wie hieß der Bereich, Sachsen, also zwischen Leipzig und Dresden hoch, nieder, irgendwie so, also das war
Lausitz,
so ein
Bereich. Die Lausitz kommt dann, aber...
Genau, also auf jeden Fall hat sie gesagt, sie müssen irgendwie diesen Bereich, 500.000 Menschen mit 15 Teilzeit, zum Teil ohne Auto, so auch der Lokaljournalismus geht ja komplett baden.
Jo.
Und da wäre es schön, weil wir an einem Punkt sind, wo Fake News durch KI noch mehr beschleunigt werden, auf diesen Landgebieten, wo es keine kleinen Zeitungen mehr gibt, kommen dann irgendwelche Großgeldgeber mit rechten Interessen und versuchen da Stimmung zu machen. Und die Menschen haben gar keine andere Möglichkeit mehr, sich lokal zu informieren als sowas. Mhm. Und ich würde mir wünschen, dass dieser genossenschaftliche Journalismusgedanke noch viel größer über unsere ganzen kleinen Projekte, die wir haben, und Genossenschaften hinausgehen würde. Und dann hoffentlich auch große Stiftungen kommen und sagen, in meiner Wunschwelt.
Ich weiß gar nicht, Warum jetzt Riffreporter mal bei diesem Publix? Möglicherweise liegt es einfach daran, dass der Vorstand bis vor kurzem noch nur in Bremen saß. Und jetzt gerade erst, weil der wechselt, einer von denen, glaube ich, in Berlin ist oder so. Und ich sitze aber, wie gesagt, in Dresden und kriege von diesen Sachen sowieso gar nichts mit sonst. Und deswegen ist es ein bisschen schwierig für mich dann auch letztendlich so in diese Interna und die wenn es da wirklich ins Eingemachte geht, da irgendwas zu sagen.
Aber also du kannst auch nur einen Tisch mit zwei Stühlen und auch zu einem vernünftigen Preis. Also wenn hier jemand in Berlin sitzt, das wäre schon mal so Fuß in die Tür, einfach, dass man miteinander, man sieht sich am Kaffeetresen und spricht miteinander. Das hilft ja nicht mehr schon.
Sonst haben wir wahrscheinlich keine Chance. Ich sehe sonst auch nichts.
Also ich habe von Genossenschaften überhaupt keine Ahnung. Ich habe bloß so das Gefühl, wenn ich darüber höre, dass es irgendwie den Leuten direkter zugutekommt, ohne irgendwie so Zwischenhändler, die heißen bei euch vielleicht Verlage oder ich weiß es nicht so, wie das genau geregelt ist. Und das ich komme aus einem Bereich, wo drauf geachtet, also so familiär, aus einem Bereich, wo drauf geachtet wird, dass ein Produkt besser ist, wenn die Bauern etwas direkt davon haben. Hm. Also lieber beim Bauern die Kartoffeln kaufen als bei Aldi, weil ich das Gefühl habe, es hilft irgendwie mehr, wenn ich die Möglichkeit habe. Wenn es nur Stress ist, das beim Bauern zu kaufen, ich muss ein Abonnement für den Feldweg abschließen, den ich da benutze und darf nicht mit dem Auto, sondern mit dem Fahrrad, dann ist das alles viel zu stressig. Aber wenn ich eine gleichwertige Möglichkeit habe, dann will ich das lieber so
haben. Ich glaube, anfangs haben die Leute uns auch immer vorgestellt, so als wie so ein Hofladen eigentlich. Im Gegensatz zum Rewe oder so irgendwie ein bisschen.
Ist ja gerade so ein Gedankenblitz, es passt wahrscheinlich nicht so richtig, aber vielleicht habt ihr schon mal davon gehört, es gibt eine ganz großartige landwirtschaftliche Organisation seit ein paar Jahren, Crowdfarming heißen die. Die kamen aus Spanien, waren Orangenbauern, die haben angefangen, Produkte aus ihrer Region hier zu vermarkten. Die sind unheimlich gut eingeschlagen, also wir beziehen mittlerweile Großteil unseres Obst und Gemüse und Olivenöl und Kichererbsen und so über die. Es ist eine großartige Qualität und die bündeln, die haben mittlerweile einige hundert Landwirte überall und die sie einfach ansprechen, es muss Bio sein und so und da kommt das Geld. Einen kleinen Anteil kriegt Crowdfarming, die das ganze Handling machen und das Marketing und den Versand auch dann übernehmen irgendwann. Aber der Rest geht zu den Bauern. Es ist ein großartiges Gefühl, wenn man das kauft. Es fällt mir gerade ein. Ich weiß nicht, wie weit das für Nachrichten passen würde. So. Also so eine zentrale, weil wenn man sagt, man braucht ein übergeordnetes, dann ist man schnell wieder bei einem Verlag eigentlich. Ne? Also,
Wir haben jetzt auch gelernt, auch wenn wir immer so alle über Vertrieb und Marketing schimpfen, aber eigentlich ist es auch manchmal sehr toll, wenn es eine Marketingabteilung gibt, die eben die Sachen macht, die wir jetzt inzwischen alle auch selber machen müssen. Dieser Genossenschaftsgedanke, ich frage mich immer, finden wir das erstmal jetzt nur toll, weil wir selber betroffen sind davon, weil wir das irgendwie machen oder so? Vorher wusste ich auch nicht, dass das geht. Für uns ist aber natürlich essentiell auch die Frage, wie das eigentlich die Nutzer wahrnehmen. Ist das für die eigentlich wichtig? Sollen wir das noch mehr rausstellen? Sollen wir betonen, dass wir eine Genossenschaft sind und erklären, was das eigentlich bedeutet, weil das vielleicht im beträchtlichen Teil der Leute wichtig ist? Ich habe keine Ahnung.
Also man könnte sich vorstellen, in Zeiten, wo alle von Lügenmedien reden auf der rechten Seite, dass das vielleicht für so jemanden ein Argument ist zu glauben, das ist ein bisschen, da ist keine zentrale Instanz, die das irgendwie steuert in ihrem Sinne, so könnte ich mir vorstellen. Also ich freue mich, wenn Leute direkt was kriegen und kein Verlag irgendwie was abschöpft, das ist schön. Ja. Ansonsten ist es für mich als Rezipient, wenn ich was lese, erstmal natürlich nicht so wichtig. Auch wenn ich habe den Eindruck, bei euch sind die Sachen schon sehr gründlich ausgearbeitet und sehr lang, so das ist schon gut.
Ich würde sagen auf jeden Fall. Entschuldigung. ich würde sagen, auf jeden Fall solltet ihr das herausstellen. Das ist, kann man als USP, also das ist, glaube ich, euer USP, was unterscheidet euch von den anderen, genau das. Und die Frage soll nicht sein, interessiert es irgendjemanden da draußen, sondern macht, dass es jemand da draußen interessiert, weil es ist relevant. Mhm. Das ist ja genau gerade der Punkt, über den ihr redet. Mhm. Also wenn es noch nicht relevant ist, dann ist es auf jeden Fall eure Aufgabe, den Fokus darauf so zu lenken und mit Argumenten und Hintergründen zu erklären, dass es verdammt nochmal sehr relevant ist.
Die Frage zum Beispiel bei mir kommt daher, dass wir merken, okay, wir wissen natürlich, es gibt Leute, denen war es wichtig, die Taz am Anfang zu abonnieren, weil es die Taz war, weil das war ein anderes Ding. Und die wird es auch hier geben. Aber die Frage ist, ob das reicht, sind das genug Leute? Na, darum geht es natürlich auch bei uns, wie bei vielen. Wir müssen irgendwie eine gewisse Menge an Abos haben, damit es sich irgendwann rechnet.
Ja, ich wollte mich da eigentlich nur vollständig anschließen. Also ich glaube, ihr könnt auch nur gewinnen, wenn ihr das rausstellt. Mhm. Weil die Leute, die was damit anfangen können, für die ist das, glaube ich, ein wichtiges Argument oder ein gutes Argument, ja, schon so ein gewisses Vertrauen zu schenken, weil ich glaube, Genossenschaften haben so noch einen ganz guten Ruf eigentlich. Und die halt nichts damit anfangen können, die können halt nichts damit anfangen. Aber es werden ja nur mehr dann, wenn ihr es mehr herausstellt.
Ja. Jeder möchte in eine Wohngenossenschaft.
Zum Beispiel, ja, genau. Okay. Oder auch gerade auf dem Land, wo wir jetzt wieder beim Lokaljournalismus sind, die Genossenschaften halt auf dem Land, die hier Raiffeisengenossenschaften und so weiter, da gibt es schon viele, denen das irgendwie was sagt und die das, wie gesagt, wo das so ein gewisses Grundvertrauen ist und man gleich das Gefühl hat, okay, da steht jetzt nicht irgendwie dieses große Medienhaus dahinter.
Ja. Ich stimme zu, das solltet ihr gut verkaufen.
Ja. Da hinten gab es noch eine Ergänzung, also ich nehme mal an, ihr seid alle Genossen, alle 100, und das müsstet ihr, glaube ich, dann auch rausstellen, weil eine Genossenschaft könnte auch 8 Genossen haben und 92 Angestellte.
Nee, wir sind tatsächlich von den, also ne, die, so roundabout die Zahl 100, die sind alle, also du kannst nur mitmachen, wenn du tatsächlich auch ein Genossenschaft, du musst dann Anteile kaufen an der Genossenschaft, so eine Mindestanzahl und so und ja, klar.
Das müsst ihr dann auch rausstellen, weil das ist dann ja
das Besondere. Okay. Ja. Ich glaube, die Kollegen, die dann normalerweise die Vorträge halten, also Vorstand und so, die legen da auch immer viel Wert. Ich habe die selber noch gar nicht so gesehen. Aber mich interessiert es einfach mal, weil ich natürlich als Journalist erstmal nur den Artikel und das Thema sehe und denke immer so, dieses ganze andere Drumherum, was uns als Journalisten so interessiert, interessiert die meisten Leute gar nicht. Aber höre ich mich gerne.
Also was ich jetzt, das Thema Podcast hattest du ja auch, ne? Ist das, was würdet ihr gerne hören? Ich glaube, es ist schon, also ihr bekommt sicherlich Feedback, aber es ist schon wichtig, dass ihr auch das macht, was für euch interessant ist. Ich finde, gegenüber dem schreibenden Journalismus hat man durch den Podcast, auch wenn ihr noch nichts direkt dran verdient, die Möglichkeit, diese Persönlichkeit, wir hatten uns ja kurz über dieses Notebook LM unterhalten, wo synthetische Stimmen einen gut produzierten Podcast machen, der keine Seele hat. Ja. Der aber vielleicht faktisch ganz gut rüberkommt. Ja. Und mein Gefühl ist es also auch, die Menschen, deren Podcast, so Tim und Roddy und so, die kennt man irgendwie durch ihre Podcasts und die kennen einen selber nicht, aber so geht es mir auch bei einigen Hörern, die sagen, du hast ja mal das und das erzählt. Und ich denke so, huch. So, das ist schon, die Leute hören auch zu irgendwann, weil sie dich kennen und mögen deine Art, wie du bist. Hoffentlich. Und ich glaube, dass man da so ein bisschen auch den Bogen dann wirklich zu den Berichten, wo ihr sagt, das haben wir nochmal im Detail und in den Shownotes ist der Link zu unserem Artikel, wenn ihr Subscriber, was seid ihr? Genau. Ne? Also Subscriber seid. Oder wenn ihr ihn einzeln kaufen wollt, dann könnt ihr ihn im Detail lesen. Und dann, glaube ich, kriegt man schon so diesen Bogen hin. Ob es nachher am Ende natürlich funktioniert, muss man sehen. Aber dafür finde ich, dass Journalisten oder bei uns ist ja Fotografierende, die siehst du ja nie und die hörst du auch nicht. Einige wollen es ja auch gar nicht. Ne? Die sind ja bewusst hinter der Kamera. Und ich glaube, dass es schon wichtig ist, dass wir auch mit offenem Visier auch nach draußen gehen und wahrgenommen werden. Und nicht nur unsere Worte, gerade in Zeiten von KI, wo du gar nicht mehr weißt, wer hat was geschrieben.
Ich arbeite in der Tageszeitung, die auch eine Genossenschaft ist. Da, wo immer noch viel geschrieben wird und hoffentlich noch Leute es lesen wollen. Und ich glaube, was immer total wichtig ist, nach außen zu kommunizieren, ist so, was macht diese Genossenschaft aus und was ist die Community, die das interessieren könnte? Also, dass man noch so ein bisschen herausstellt, was kriegt man hier, was man an anderer Stelle vielleicht auch nicht kriegt und was macht das Besondere aus, was der Zusammenhalt auch ist innerhalb dieser Genossenschaft. Ich glaube, das ist so als so Strategie nach außen hin in der Öffentlichkeitsarbeit total wichtig, um Leute anzuziehen, damit sie wissen, okay, da kriege ich auch einen bestimmten Blickwinkel oder da kriege ich jetzt, wie du das schon erzählt hast, auch noch Features, die ich sonst nur im Öffentlich-Rechtlichen hören kann. Also
hoffentlich, nur so als bin gespannt. Idee. Also mal sehen.
Ja.
Da hinten wir noch.
Danke. Ich hatte noch einen Gedanken dazu, weil es ja diskutiert wurde, die Öffentlich-Rechtlichen haben ihr Profil und ihr bildet eigentlich nicht dieses Profil ab. Ihr habt zwar Leute aus dem Öffentlich-Rechtlichen, die für euch arbeiten. Ich denke gerade an den Beitrag gestern, bildet Banden. Also wieso, es könnte ja Sinn machen, hier auch Allianzen zu bilden. Und die Öffentlich-Rechtlichen, dadurch, dass sie auch einen Kostendruck haben, sind sicher auch, vielleicht jetzt nicht sicher, aber vielleicht auch eher bereit, Kooperationen einzugehen. Genau. Der RBB hat das ja mit Detektor FM zum Beispiel gemacht, dieses teurer Wohnen zum Beispiel. Ja. Vielleicht ist das eine Möglichkeit für euch, wo beide Seiten auch profitieren können.
Ich meine, Katrin Rönnecke hat gerade ja im Hauptraum auch nochmal erzählt, sie machen ja auch Kooperationen oder arbeiten auch für Öffentlich-Rechtliche. Im Prinzip können wir das denn im Prinzip genauso anbieten. Und das wird, in die Richtung wird es hoffentlich irgendwie mal gehen. Wir haben gerade erst angefangen. Ich habe die Woche irgendwie Bescheid gesagt, okay Leute, wir könnten jetzt mal darüber reden, dass wir Reportagen und Features bei uns unterbringen. Und wenn dann auch mal so ein paar Abläufe drin sind, wenn klar ist, wenn ich den selber produziere, wie geht das? Und dann, wenn wir wissen, wer da dabei ist, dann kann man sich eben auch an die Player nochmal wenden und sagen, okay, wir könnten auch zusammenarbeiten und ihr kriegt von uns eine Folge oder kriegt von uns eine Serie oder was auch immer. Klar.
Was ja immer schön ist, wenn es ein bisschen unterhaltsam ist. Also man merkt das bei LNP oder so zum Beispiel, das ist einfach auch eine Freude zuzuhören. Ja? Mhm. Also auch wenn ich manches nicht verstehe, aber Serie, freue ich mich trotzdem, es zu hören. So. Also wenn man das hinkriegt und da hilft es natürlich auch, wenn es immer die gleichen Leute sind, die eingespielt sind irgendwann. Also aber das erfordert natürlich auch diese Menschen, die das können, die Kapazitäten dafür haben, die zu in der Lage sind. So.
Zum Beispiel ich hatte vorher nie einen Gesprächspodcast gemacht. Ich bin auch jemand, ich bin kein guter Interviewer, ehrlich gesagt, so als Journalist war ich nie und so. Und lerne jetzt aber auch tatsächlich erst durch dieses regelmäßige Machen, wie es besser geht und kann mich selber korrigieren und solche Sachen. Also ist auch für uns immer dann auch eine Möglichkeit, nochmal in Bereiche vorzudringen, die wir vorher gar nicht kannten. Okay.
Ich habe vor 25 Jahren eine Softwarefirma gegründet und eine meiner Entscheidungen war, ziemlich am Anfang einen Vertrieb einzustellen, weil ich habe die Software produziert und habe mir diese Sachen ausgedacht, so wie du vielleicht halt einen Beitrag erstellst. Und der Vertrieb hat mir die Arbeit abgenommen, mit den lästigen Kunden zu telefonieren und halt so, das sind alles nette Kunden und so, ich habe wirklich einen sehr netten Kundenkreis, aber es ist halt nicht meine Arbeit und es hat mich sehr, sehr gestresst, mit den Kunden zu telefonieren, wegen irgendwelchen Firlefanz wie Rechnungen oder ich kapiere das nicht oder bla bla bla. Ich finde, es ist schon eine gute Idee, einen Vertrieb zu haben, der sich da auch drauf konzentrieren kann und das müssen nicht unbedingt volle Stellen sein, sondern das kann auch jemand sein.
Wir haben tatsächlich jemanden, der sich zum Beispiel um diese Lizenzen kümmert, der die Bibliotheken abklappert und auch andere Medien abklappert. Aber am Ende sind wir alle freie Journalisten. Als freier Journalist weißt du, du musst dich auch darum kümmern, die Sachen an den Mann zu bringen. Also
es gehört bei euch mit dazu
im Berufsbild.
Also, ich muss mich auch verkaufen. Ich muss meine Dinge, die ich produziere, auch verkaufen.
Das ist ganz normal. Social Media, möglichst Beiträge. Also das sind so Teile, da gibt es dann Talente, die können das super gut. Ich bin jemand, der es ja eher zurückhaltend ist. Aber klar, also auch das ist, es ist schön, wenn man jemanden hat, der sich um so Vertriebssachen kümmert, klar. Oder wir haben auch jemanden, eine Social-Media-Redakteurin, die ganzen Sachen dann auf Social Media verbreitet. Auch das ist extrem hilfreich und wichtig.
Wenn einer das für alle macht,
einfach. Ja, ne? Klar.
Gibt es eigentlich so eine Verkaufsplattform, die ihr habt, wo es dann einfach heißt, ein Artikel nach dem nächsten steht hier drin, das gibt's neu, das gibt's neu, das kostet 40 Euro, das kostet 80 Euro.
Also das nennt sich, ist auch programmiert, das nennt sich Marketplace. Und wir haben dann Verträge mit verschiedenen Medien, die wir angesprochen haben, die da Interesse hatten. Und da laufen dann die Artikel rein und die Redakteure können gucken, was reingekommen ist und übernehmen die dann einfach. Und dann wird abgerechnet nachher. Das gibt's schon. Ich guck mal gerade. Oh nee, wir sind schon bei 60 Minuten. Von daher. Ja, ist genau. Fragen haben wir immer noch. Ich bin ja auch noch hier und vielen Dank an euch.